Genau, also je älter ich werde, desto ja, älter werden auch die Probanden, die ich als alt bezeichne, sozusagen.
Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. Für euch am Start und wie immer per Videokonferenz zusammengeschaltet sind auch heute wieder Dr. Bianca Brüggen und Jens-Steffen Scherer. Wir sind Science Slammer, wir kommen selbst aus der Forschung und wir lieben es, über Wissenschaft zu sprechen.
Forschende genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Man glaubt ihnen. Doch wer sind die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft leisten und was nicht? Diesen und weiteren Fragen werden wir in diesem Podcast auf den Grund gehen.
Das machen wir aber natürlich nicht alleine, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. Heute bei uns zu Gast ist Inga Holube vom Institut für Hörtechnik und Audiologie der Jade-Hochschule. Sie hat in Göttingen Physik studiert, ist als Postdoc durch die Welt gereist, war zwischenzeitlich Abteilungsleiterin bei Siemens und wurde vom Land Niedersachsen für ihr Engagement in Forschung und Lehre ausgezeichnet. Als Professorin für Audiologie beschäftigt sie sich heute viel mit Schwerhörigkeit und damit, wie man Hörgeräte verbessern kann. Wie sie das genau macht und was es mit dem sogenannten Cocktail-Party-Effekt auf sich hat, klären wir in dieser Folge. Und natürlich werden Bianca und ich wieder über das Fachwort des Tages rätseln. Inga, wir freuen uns auf eine spannende Podcast-Folge. Schön, dass du heute digital bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es toll, mal hier zu sein und bin ganz gespannt, was jetzt auf mich zukommt an Fragen.
Wir sind auch gespannt auf die Antworten und wir wollen dich erstmal ein bisschen als Menschen kennenlernen. Und dein Weg in die Wissenschaft führte dich über ein Physikstudium in Göttingen, wo du dich schon früh mit der Schwerhörigkeit beschäftigt hast. Weiter zur Promotion, dann warst du WIMI an der Uni Oldenburg und bist durch ein Postdoc-Stipendium ein Jahr in der Welt ganz schön rumgekommen. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in diese Zeit und erzähl uns von deinen Erfahrungen.
Also eigentlich wollte ich gar nicht in die Audiologie oder dort, wo ich jetzt hier gelandet bin, sondern ich fange mal einen Schritt früher an, nämlich in der Schule. Da hat mir Mathe immer total Spaß gemacht und das war so mein Kernfach sozusagen und Physik kam so als Anwendung mit dazu. Aber ich wollte dann nicht Mathematik zu studieren, weil damals gab es natürlich noch kein Internet, könnt ihr euch vorstellen, wie informiert man sich im Jahre 1984 über Studienmöglichkeiten. Es gab Berufsberatung vom Arbeitsamt und so ein paar Quellen, Bücher, die man sich beschaffen konnte, Verwandte und Bekannte, mit denen man sprechen konnte. Und für Mathematik bekam ich dann immer nur die Antwort, ja, dann kann man Versicherungsmathematik machen und Sterbetabellen ausrechnen. Und das fand ich überhaupt nicht spannend. Und dann hatte ich mir überlegt, ich brauche Anwendung dazu und bin eigentlich darüber dann in die Geophysik gekommen. Also hatte die Vorstellung, ich möchte Erdbeben und Vulkane erforschen und das ist doch spannend und habe geschaut, wo kann ich das studieren. Und das gab es unter anderem in Göttingen, gab es ein Institut für Geophysik und ich wollte mich in den Studiengang einschreiben. Und die Studienberatung sagte mir dann, ich solle doch besser mich für Physik einschreiben, dann hätte ich ein breiteres Feld und ich könnte mich dann immer noch spezialisieren. Soweit ist es dann gar nicht gekommen. Also ich habe zwar Geophysik als Nebenfach gemacht, aber wir mussten im sechsten Semester einen fortgeschrittenen Praktikum machen. Und dazu stand die Geophysik nicht zur Wahl, sondern andere Physikinstitute. Und Kommilitonen erzählten mir dann vom dritten physikalischen Institut in Göttingen. Und das hatte den Beinamen Schwingungsphysik. Also es ging im Wesentlichen um Akustik und das hörte sich alles ganz spannend an. Die Leute machten einen flexiblen, interessanten Eindruck, waren cool drauf sozusagen. Und dann habe ich das fortgeschrittene Praktikum dort gemacht. Und man musste dann jede Woche ein anderes Experiment durchführen. Und eines der Experimente war dann zur binauralen Psychoakustik. In dem Experiment, im fortgeschrittenen Praktikum, ging es darum, welchen Vorteil hat man von 2 Ohren im Vergleich zu 1 Ohr? Also wie viel besser kann man mit 2 Ohren hören?
Und dann hat dich dieses Experiment so geflasht, dass du gedacht hast, das will ich studieren.
Ja, es hat mich fasziniert, weil auch mein Großvater sehr stark schwerhörig war. Und zwar vor allem auf 1 Ohr. Und mit binauralem Hören war bei ihm nicht mehr viel zu holen.
Ich wollte nur gerade nochmal zusammenfassen, wie spannend das schon wieder ist, dass wir ja wieder eine gestandene Professorin hier haben, die ursprünglich was ganz anderes eigentlich machen wollte und jetzt am Ende des Tages Vulkane und Erdbeben eingetauscht hat gegen Hörtests und Schwerhörigkeit.
Ich glaube, es war ein guter Tausch.
Ja. Das werden wir jetzt ja noch im weiteren Verlauf sehen, dass das sehr, sehr spannende Konsequenzen nach sich gezogen hat. Lass uns einen kleinen Sprung machen. Du hast dann auch promoviert, hast dann sogar einen Postdoc gemacht und dann hast du der Wissenschaft erstmal kurz den Rücken gekehrt und bist zu Siemens gegangen und warst da Leiterin der Abteilung für audiologische Grundlagen und Systemtechnik. Wie ist es denn dazu gekommen und hast du es überhaupt so empfunden, als dass du der Wissenschaft den Rücken gekehrt hast?
Das ist eine gute Frage. Also im ersten Moment eigentlich schon, weil die Frage war, bleibe ich jetzt an der Uni, mache ich eine akademische Karriere mit allem, was dazugehört, zeitlich befristete Stellen, habilitieren, ungewisse Zukunft, ob man dann auch jemals auf eine Dauerstelle kommt und wie sich das entwickelt. Aber ich war mir einfach unsicher und ich dachte, wenn ich noch den Sprung erschaffen will in die Industrie, dann ist jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es auch immer noch relativ wissenschaftsnah war, was wir gemacht haben, weil es die Grundlagenabteilung waren. Aber natürlich immer mit der Anwendung oder mit der Fragestellung, wie kann man das jetzt ins Hörgerät bringen? Und das hört sich jetzt so hochtrabend an. Abteilungsleitung muss ich vorstellen. Als ich anfing, bestand die Abteilung aus 2 Personen, also meinem Kollegen und mir. Und dann habe ich aber die Abteilung weiter aufgebaut. Also als ich dann 2001, also nach 6 Jahren, die Firma wieder verließ, dann waren es 11 Mitarbeiter, die ich hatte.
Jetzt hast du schon erwähnt, nach 6 Jahren bist du in die Akademie zurückgekehrt, denn du wurdest als erste Professorin des Studiengangs Hörtechnik und Audiologie an die Jade Hochschule berufen. Wie überraschend kam das für dich?
Ja, man wird ja nicht einfach so berufen, wenn man sich nicht beworben hat. Also man muss es ja schon aktiv wollen. Der Studiengang Hörtechnik und Audiologie, der wurde im Jahr 2000 gegründet an der Jade Hochschule, beziehungsweise damals war das die Fachhochschule Oldenburg aus Friesland-Wilhelmshaven. Und der Studiengang hat dann im Jahr 2000 zum ersten Mal Studierende aufgenommen. Ich war da schon auch bei der Planung ein bisschen beteiligt. Also bei so einer Einrichtung eines Studiengangs ist ja auch die Frage, werden die Absolventen gebraucht? Und das konnte ich natürlich eindeutig bejahen aus der Industrie. Um Professorin an einer Fachhochschule zu werden, muss man ja auch Berufserfahrung haben außerhalb der Hochschule. Das hatte ich dann und dann war für mich wirklich die Frage, wie geht es hier weiter? Ich kannte Oldenburg, wusste, dass Oldenburg eine hohe Lebensqualität hat, also eine nette Stadt ist. Es hatte auch private Gründe. Also ich war zum zweiten Mal schwanger und dachte, in der Industrie hat man ständig Druck, das nächste Projekt muss fertig werden, das nächste Produkt muss fertig werden. Und ich hatte einen sehr unterstützenden Chef, der auch mir viel Freiheiten gegeben hat. Aber Familie und Beruf war nicht so einfach, dann in der Position zueinander zu bringen. Und dann dachte ich, das könnte ich an einer Hochschule besser realisieren.
Und ist das einfacher?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe das völlig unterschätzt, wie viel Aufwand es ist, einen neuen Studiengang aufzubauen und Vorlesungen, die vorher noch niemand gehalten hat, aufzubauen. Es gab ja keine Grundlagen, keine Kollegen, die was vorbereitet hatten, auf was ich zurückgreifen könnte. Und ich habe dann realisiert, dass jede Vorlesung ein Termin ist, eine Deadline ist. Also das habe ich wirklich unterschätzt, muss ich sagen.
Wir versuchen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja immer zu verdeutlichen, dass auch jetzt, wenn man in der Wissenschaft ist und auch beispielsweise Professorin, kein Meister vom Himmel fällt und der Weg nicht einfach so reibungslos ist, wie sich das jetzt im Nachhinein immer so schön anhört. Wenn du so ein bisschen zurückdenkst und überlegst, was würdest du sagen, war so ein richtig großer Fail?
Ich habe natürlich eine kleine Anekdote mitgebracht, wenn ihr die hören wollt.
Ja, natürlich, sehr gerne.
Sehr gerne.
Auch in der Frühzeit, meiner Frühzeit, ich gehe ganz weit zurück, Ende meiner Diplomarbeit. Auch damals gab es schon die Siemens Audiologische Technik. Ich hatte gerade meine Diplomarbeit abgeschlossen und jedes Jahr wird von der Firma, auch jetzt, wo sie verkauft ist, immer noch sogenannte Erlanger Kolloquium veranstaltet, also eine wissenschaftliche Tagung. Und ich durfte dort zum ersten Mal hinfahren und die Ergebnisse meiner Diplomarbeit vorstellen. Damals war der Rahmen noch ein bisschen kleiner. Und ihr müsst euch vorstellen, lauter Männer im Saal. Ich war die zweite Frau sozusagen, die da hingefahren ist. Also außer mir war nur noch eine Frau da. Ich halte meinen Vortrag, bin mit Abstand die Jüngste dort und erzähle über meine Diplomarbeit und die Untersuchungen, die ich mit Probanden in meinen Studien gemacht hatte und sage dann, das Alter meiner Probanden war im Durchschnitt 55 Jahre alt, also ziemlich alt. Und erst in dem Moment, als dann die Lacher losgingen,
durch die Menge ging,
war mir klar, dass also das Durchschnittsalter derjenigen, die im Publikum saßen, auch ungefähr 55 Jahre war. Nun bin ich selbst so alt und sehe Studierendenarbeiten, Abschlussarbeiten, Vorträge von Studierenden, auch in den Vorlesungen oder Praktika, die jetzt umgekehrt, wenn sie einteilen sollen in ältere und jüngere Probanden, dann das Alter von 55 Jahren eindeutig zu den Älteren dazuzählen. Und da muss ich immer schmunzeln. Teilweise fängt das Alter oder fangen die älteren Probanden dann schon im Alter von 40 Jahren an. Also,
das ist ja schon eine Grenze, die sich dynamisch mit verschiebt, umso älter man selbst wird.
Genau, also je älter ich werde, desto älter werden auch die Probanden, die ich als alt bezeichne, sozusagen.
Eine sehr, sehr schöne Anekdote. Liebe Inga, bevor wir uns jetzt gleich deiner Forschung widmen, ist es natürlich Zeit für das Fachwort des Tages. Jeder Gast bringt uns nämlich einen Begriff aus der eigenen Forschung mit und Bianca und ich müssen dann raten, was damit gemeint sein könnte. Inga, wir sind schon sehr gespannt. Was hast du uns heute mitgebracht?
Ich hatte tatsächlich das Wort Cocktailparty-Effekt mitgebracht, weil das auch jemand aus meinem Team, wir hatten darüber gesprochen, was für ein Wort könnte man mitnehmen, hat jemand anders vorgeschlagen. Aber das werde ich jetzt nicht sagen. Nein, ich habe ein anderes Wort, ziehe ich jetzt aus dem Hut und das nennt sich Ecological Momentary Assessment.
Bianca, machst du einen Aufschlag?
Ich mache den Aufschlag und zwar... Ich denke, das bezeichnet die Beurteilung der momentanen Geräuschkulisse um einen Menschen herum, um zu bestimmen, welchen akustischen Lauten er gerade ausgesetzt ist in der ökologischen Umwelt, in der er sich befindet.
Ja, ökologisch und Umwelt, was so die Geräuschkulisse ist, da bin ich bei dir. Aber ich würde sagen, dass das Assessment sich dann darauf bezieht, wie gut man sozusagen noch klarkommt. Also es geht vielleicht sogar ein bisschen in die Richtung des Cocktail-Party-Effekts, könnte ich mir vorstellen. Dass man sagt, wenn man in einer lauten Mensa sitzt, dann wird es halt ein bisschen schwieriger, dem Gespräch zu folgen. Inga, sind wir der Sache irgendwie auf der Spur oder sind wir ganz weit weg?
Nein, das ist schon heiß, ja, wirklich nah dran.
Dann klär uns mal auf.
Man könnte sich ja denken, Ecological, was hat jetzt Audiologie mit Ökologie zu tun? Sind wir jetzt hier Umweltaktivisten? Aber da geht es tatsächlich um die Umwelt, um die akustische Umwelt, um die Umwelt, in der wir uns bewegen, in der wir kommunizieren. Und wir sind ja immer nur am Hören. Also wir stellen ja unsere Ohren nicht ab. Und bewegen uns in unserer Umwelt und haben Eindrücke. Und das kann jetzt in Kommunikationssituationen sein, wie zum Beispiel auf einer Cocktailparty, dass ich mich mit einer Person unterhalten möchte und ganz viele Störgeräusche da sind. Oder ich möchte vielleicht auch das Vögelgezwitscher wieder hören. Ich möchte in ein Konzert gehen und möchte die Geigen hören. Und üblicherweise, wenn man jetzt nicht mehr so gut hört, also eine Hörbeeinträchtigung hat und zur Diagnostik geht oder auch zum Hörakustiker für Hörgeräteanpassung, dann bekommt man Fragen gestellt, wo man Probleme hat und was nicht mehr so gut funktioniert. Aber häufig kann man dann gar nicht so genau sagen, woran es liegt. Kann sich nicht mehr so erinnern oder erinnert sich nur an bestimmte ganz gravierende Probleme und kann wirklich kein vollständiges Bild seiner Alltagskommunikation und Hörbeeinträchtigungen geben. Und deshalb haben wir ein System entwickelt, wo man im Alltag mit einem Smartphone-System, also in der jeweiligen Situation, dann bewertet. Bewertet, wie gut ist das Sprachverstehen, wie hoch ist die Höranstrengung, also wie anstrengend ist es für mich jetzt zuzuhören, zu kommunizieren, wie laut ist es, wie wichtig ist eigentlich die Situation, in der ich mich gerade befinde, welche Schwierigkeiten habe ich. Und gleichzeitig machen wir auch akustische Aufnahmen, also monitoren dann, wie die Situation ist. Wir nehmen nicht einfach Audiosignale auf, wie das jetzt hier passiert, dass jeder hinterher abhören kann, was gesagt wurde, sondern wir messen Pegel und betrachten die Spektren, also welche Eigenschaften haben die akustischen Signale, die gerade vorhanden sind. Und das läuft unter dem Begriff Ecological Momentary Assessment, also eine Bewertung in der Situation. Den Begriff haben wir nicht selbst erfunden, den gibt es aus anderen Bereichen auch.
Damit umreißt du schon sehr, sehr schön, womit du dich auch eben in deiner Forschung beschäftigst. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit der offensichtlichen Frage an. Wann spricht man denn eigentlich genau von Schwerhörigkeit? Wie ist das denn eigentlich definiert?
Also im Prinzip macht man ja vor allem die Schwerhörigkeit an dem sogenannten Tonaudiogramm fest. Also das ist eine Methode, wo man Sinustöne hört, die werden immer lauter gemacht. Und man muss dann sagen, wann man den Ton gerade eben hört. Das wird von meinem Ohrarzt oder Hörakustiker gemacht, der Test. Das macht man für verschiedene Frequenzen, also für verschiedene Tonhöhen. Und dann bekommt man eine Kurve, die man vergleichen kann. Und das gibt man in dB an, in Dezibel. Und sonst hat man gesagt, ja, ab 25 dB ist geringgradige Hörbeeinträchtigung. Jetzt hat die WHO das gerade auf 20 dB. 0 ist die Referenz und bis 20 dB Hörverlust kann man haben. Das ist noch im Normalbereich. Und man sagt also in diesem internationalen Maß, so ab 35 dB, da ist auf jeden Fall angesagt, Hörgeräte zu benutzen oder auch andere Versorgung, vielleicht auch medizinische Versorgung zu wählen, wie auch immer. In Deutschland gibt es nochmal andere Kriterien, aber das muss natürlich auch sehen, dass die WHO das für die ganze Welt macht.
Okay, jetzt finde ich es umso bemerkenswerter, dass 16% der Erwachsenen schwerhörig sind laut WHO. Das klingt erstmal ziemlich viel, oder?
Tatsächlich stammt diese 16% aus unserer Publikation. Das habt ihr gut recherchiert. Also die WHO gibt natürlich Zahlen weltweit heraus. Aber wir hatten ein Projekt, was wir in den Jahren 2010 bis 2012 durchgeführt haben, wo wir eine repräsentative Stichprobe von Oldenburger und Emdener Bürgern eingeladen haben, ab 18 Jahre, und das Hörvermögen getestet haben. Und da kommt genau diese Zahl 16% raus, also 16% der Erwachsenen. Die Kinder sind da nicht mit dabei. Aber das Ganze ist natürlich sehr stark altersabhängig. Also wir haben dieses alte WHO-Kriterium genommen, also mehr als 25 dB Hörverlust. Und das haben 16% der Teilnehmer in unserer Studie dann erfüllt. Und wenn man sich aber die Altersverteilung anschaut, dann sieht man, dass bei den über 70-Jährigen das auf 50% hochgeht. Das heißt, wenn ihr mal wieder bei der nächsten Familienfeier seid, könnt ihr abzählen, jeder zweite von den Großeltern hat eigentlich einen behandlungsbedürftigen Hörverlust und ist sich häufig dessen auch nicht bewusst.
Wenn man das jetzt mit der Schwerhörigkeit noch so ein bisschen weiterdenkt, kann man sich ja gut vorstellen, wie das auch mit anderen Faktoren sich dann ja, vermischt und das vielleicht noch schlimmer macht. Ich denke jetzt gerade an eine laute Mensa oder generell an eine laute Umgebung. Und da kommen wir vielleicht auch wieder auf den Cocktail-Party-Effekt zu sprechen.
Den wir vielleicht mal kurz erklären sollten, wo wir ihn doch im Intro so groß angeteasert haben. Vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst, was ist denn der Cocktail-Party-Effekt nun?
Also der Begriff ist ja ganz allgemein tatsächlich für so Situationen Kommunikation mit einer Person, während andere Personen auch reden und vielleicht auch noch Nebengeräusche, Musik oder anderes im Hintergrund vonstatten geht. Und diese Fähigkeit, die wir haben, dann uns auf einen Sprecher zu konzentrieren und dem zuzuhören. Und ein weiterer Begriff ist da dieses Stream Segregation, dass sich also alles, was jetzt akustisch zueinander passt und ja, gleiche Spracheigenschaften hat, einem Sprecher zuordne. Und das ist jetzt dieser Stream, dieser eine Sprache, dem ich zuhören möchte. Und dann die Fähigkeit, die ich vorhin schon mal genannt habe, nämlich Geräusche aus anderen Richtungen zu unterdrücken. Also eigentlich diese erste Publikation hieß gar nicht Cocktailparty-Effekt im Titel, sondern ich muss das hier mal auf meinem Bildschirm nachschauen. Also übersetzt im Deutschen war der Titel der Publikation Experimente beim Verstehen von Sprache mit einem oder mit zwei Ohren. Was dann wieder auf meine Anfangsbeispiel mit der binauralen Psychoakustik zurückkommt. Also wir können eben aus dem Vergleich der beiden Ohren Vorteile ziehen und Richtungen analysieren und dadurch Sprache, Sprecher oder Geräusche aus verschiedenen Richtungen voneinander trennen. Und das spielt alles bei dem Cocktail-Party-Effekt eine Rolle.
Okay, jetzt wo wir wissen, was es mit diesem Cocktail-Party-Effekt auf sich hat und wir haben auch schon über Schwerhörigkeit gesprochen, die beiden Sachen vertragen sich dann wahrscheinlich so gar nicht, oder?
Nein, nicht besonders gut. Also diese Fähigkeit geht natürlich verloren. Selbst wenn die Schwierigkeit jetzt gleichmäßig auf beiden Ohren ist, und man könnte sich vorstellen, dass man dadurch eigentlich noch gut eine Kombination aus beiden Ohren machen kann und verschiedene Richtungen trennen kann, ist das doch deutlich herabgesetzt. Also auch in meiner Diplomarbeit habe ich mich schon mit monauralen und binauralen Hören beschäftigt und habe da vor allem zum Beispiel die Frequenzselektivität angeschaut. Also wie kann man verschiedene Frequenzbereiche, also Tonhöhenbereiche voneinander trennen und welche Mechanismen spielen da beim ein- oder beim beidohrigen Hören eine Rolle. Und bei Schwerhörigkeit ist es eben nicht nur, dass man manche Töne nicht mehr hört, also weil die Hörschwelle eben schlechter ist. Es ist dann auch noch so, dass der Dynamikbereich schlechter ist. Also bei Schwerhörigkeit hört man leise Töne nicht mehr, aber Laute werden in der Regel immer noch genauso laut wahrgenommen wie für Normalhörende, sodass man einen kleineren Dynamikbereich hat. Und dazu kommen dann eben noch, dass man schlechter verschiedene Tonhöhen, also verschiedene Frequenzen auflösen kann und auch zeitlich schlechter folgen kann. Also die Zeitauflösung ist auch schlechter, womit man dann Schwierigkeiten hat, zum Beispiel, wenn ein Sprecher redet und ein zweiter redet auch, dann hat der eine Sprecher ja Lücken, wo er auch mal ruhig ist und dann kann man dem zweiten Sprecher zuhören. Also diese zeitliche Auflösung ist auch gestört. Also es sind viele Aspekte, sodass ein Hörgerät nicht einfach nur eine frequenzabhängige Verstärkung macht, sondern sehr viel mehr machen muss an Signalverarbeitung, um einen Teil der Schwierigkeit zu kompensieren.
Um nochmal auf die Spitzen oder Frequenzen zurückzukommen, wenn man nun ein Hörgerät hat, kann man ja die verschiedenen Frequenzen verstärken. Man könnte theoretisch ja auch das, falls man an einem Tinnitus leidet, zum tinnitusausgleichende Geräusch abspielen oder eben Frequenzen, die man schon gar nicht mehr hört, weil sie eben so leise sind wie das Zeitungsrascheln oder man sie auch aufmerksamkeitstechnisch gar nicht so bewusst erfasst, ganz gezielt die verstärken, damit die Störung gar nicht mehr so im Vordergrund ist und man davon so ein bisschen abgelenkt wird. Kannst du dazu irgendwas sagen?
Also das ist eine Möglichkeit, wenn du Tinnitus ansprichst, das kann ja sehr belastend sein und es gibt eigentlich so eine Regelschleife, die man sich so vorstellen kann, wenn man Tinnitus hat, dass man dadurch beeinträchtigt ist, dass dadurch aber mehr auf die Aufmerksamkeit, die eigene Aufmerksamkeit auf den Tinnitus gelenkt wird und dadurch der Tinnitus noch lauter erscheint und dann noch mehr stört. Das ist eigentlich ein Teufelskreis und den muss man durchbrechen.
Ja. So ein bisschen wie mit dem pinken Elefanten, an den wir alle jetzt nicht denken sollen.
Ja, und also wenn man tatsächlich jetzt objektiv nachmisst, wie laut so ein Tinnitus ist, dann ist es meist so, dass das nur 20 dB ungefähr, Pi mal Daumen, oberhalb der Hörschwelle ist. Also eigentlich sehr leise, was objektiv anbelangt. Also man muss es schaffen, die Aufmerksamkeit dort wegzulenken und dadurch die Belastung zu reduzieren, den Stress, der dadurch entsteht. Und eine Möglichkeit ist, andere Geräusche zu spielen, sei es nun über ein Hörgerät oder Springbrunnen. Allein dadurch, dass bestimmte Geräusche oder Klänge überhaupt erst wieder wahrgenommen werden von Hörgeräten, also wenn man jetzt ein Hörgerät trägt und das verstärkt, werden ja auch Umgebungsgeräusche verstärkt und das allein kann schon eine Ablenkung bewirken, sodass der Tinnitus weniger wahrnehmbar ist. Der meiste Tinnitus ist auch mit Schwerhörigkeit begleitet, ohne dass man das weiß.
Liebe Inga, die Zeit rennt uns schon wieder davon. Deswegen würden wir dir gerne noch zum Abschluss die Frage stellen, was du so rückblickend gesehen auf deine Karriere gerne vorher gewusst hättest. Wenn dir jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, Inga, weißt du was, wenn du den Weg einschlägst, wird das und das passieren. Was hätte dich jetzt rückblickend da am meisten überrascht?
Ich hatte ja berichtet, dass Mathematik mich interessiert hat, logisches Denken und dass ich so mehr auf dem naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs war. In meiner Schulzeit hätte ich mir nicht vorstellen können, wie wichtig es doch ist, gut schreiben zu können. Deutsch war nicht unbedingt meine Stärke. Englisch, ja, okay, musste man machen. Französisch hat mich mehr interessiert, fand ich irgendwie schöner. Aber damals hätte man mir sagen müssen, wenn man in der Wissenschaft tätig sein will, muss man auf jeden Fall auch gut Englisch schreiben können. Und also das beherrschen und auch über seine Forschung berichten können. Also das, was wir jetzt hier zum Beispiel machen, hätte ich mir in meiner Schulzeit niemals vorstellen können, dass ich das mal machen würde und hier Rede und Antwort stehe. Aber es gehört eben auch immer dazu, dass man nicht nur was Gutes tut, sondern man muss es auch kommunizieren. Also innerhalb der Wissenschaft kommunizieren oder zu der Bevölkerung kommunizieren. Wir werden bezahlt von Steuergeldern, also muss man sich auch dafür rechtfertigen, was tut man hier eigentlich und was hat die Gesellschaft davon. Auch wenn man Forschungsanträge stellt, dann muss man natürlich argumentieren, wozu das gut ist und man muss nachweisen, was man schon Tolles gemacht hat. Und das läuft in der Wissenschaft über Publikationen im Wesentlichen. Die zählen eigentlich am meisten. Und das hätte ich mir früher nicht vorstellen können, dass das doch so wichtig ist, nicht nur etwas zu tun, sondern das auch zu kommunizieren.
Aber dafür hast du das in deiner Karriere gelernt und hier ganz hervorragend gemacht. Das war ein sehr schönes Schlusswort und wir kommen damit zum Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank, Inga, dass du heute unser Gast warst.
Und ganz besonders vielen Dank für dieses schöne Abschlussplädoyer im Sinne der Wissenschaftskommunikation.
Und damit auch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack. Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.